Liebe Gemeinde, da sitze ich, oder besser gesagt, ich stehe. Ich bin Student, langes her, in einer vollen Halle bei einer Evangelisationsveranstaltung. Der Prediger vorne, er spricht eindringlich, in krassen Bildern, mit vollem Ernst. Natürlich über den Himmel, aber vor allem über die Hölle. Sehr konkret und sehr nah. Am Ende, wie das bei guten Evangelisationsveranstaltungen so ist, fragt er, wer heute diesen wichtigen und den wichtigsten Schritt im Leben gehen soll, heute Abend sein Leben Jesus zu übergeben. Und dann fragt er noch einmal und dann noch ein drittes Mal, mit geschlossenen Augen bitte, denn niemand soll in seiner Entscheidung beeinflusst werden. Ich erinnere mich noch, dass neben mir um mich herum die Hände hochgehen, auch von Menschen, die ich kenne, Freunde, mit Studenten, Bekannte aus meinem Umfeld. Was an diesem Abend passiert ist, das war echt. Der Prediger hat nicht gelogen. Und die Angst vor der Hölle, die er beschrieben hat, war, und das nehme ich ihm ab, seine eigene und ernst gemeinte Überzeugung. Wenn ich aber dann in meinem Leben vorspule und beobachte, was mit diesen Entscheidungen, die die Menschen damals getroffen haben, passiert ist, dann muss ich ehrlich sagen, bei den meisten, die an diesem Abend die Hand gehoben haben, ist daraus keine bleibende Entscheidung geworden. Liebe Gemeinde, wir sind weiter in unserer Reihe zum Thema Mission. In der letzten Predigt dieser Reihe haben wir gehört, Mission ist ein Mit und kein Für. Wer hilft, bleibt selbst hilfsbedürftig, und Diakonie sowie Evangelisation geschieht mit den Menschen, nicht an ihnen. Heute geht es vielleicht um den Moment, in dem aus dem Mitreden mit den Menschen ein für den anderen entscheiden werden könnte, wenn es darum geht, dass jemand zum Glauben kommt. Wie ist das denn? Dürfen wir Menschen dazu drängen, zu glauben? Und wenn nicht, heißt das, na gut, bevor wir ihnen auf die Füße treten, sagen wir lieber gar nichts mehr? Wahrscheinlich kennen wir beides, manchmal vielleicht sogar gleichzeitig. Wir haben liebe Menschen, an die wir denken und von denen wir wissen, aha, mit dem Glauben haben sie nichts zu tun. Das heißt, da ist der Wunsch in uns, dass jemand glaubt. Und gleichzeitig kennen wir vielleicht die Angst, ihn dabei zu bedrängen, ihm auf die Füße zu steigen und ihn vielleicht weiter von uns fortzustoßen, als an den Glauben heranzuholen. Nächste Folie bitte. Noch einmal zurück zu dieser Höllenpredigt. Niemand an diesem Abend in der Halle hat etwas falsch verstanden und niemand vorne hat etwas Böses dabei gedacht. Darum geht es gar nicht. Trotzdem lässt sich erklären, was mit meiner Beobachtung passiert ist und warum das so passiert ist, was mit den Menschen dort passiert ist. Und ich greife dazu, gehe von der Theologie und der Bibel, Bibel kommt später noch, in die Psychologie. Denn die Psychologie kennt dieses Muster erstaunlich genau. Psychologen unterscheiden seit Jahrzehnten zwischen zwei Sorten von Entscheidungen, die wir treffen. Die eine Sorte ist die, die aus der eigenen Überzeugung kommt. Und die zweite ist die, die über Druck entsteht. Und dieser Druck der zweiten Entscheidung kann viele Gesichter haben. Vielleicht die Angst vor Ablehnung. Vielleicht die Scham, nicht mitzumachen oder anders zu sein als die anderen. Wir kennen das, Gruppendruck, Gruppendynamik. Vielleicht auch der Wunsch, endlich dazuzugehören, weil man lost im Leben ist. Oder auch einfach vielleicht nur Ja zu sagen, endlich Ja zu sagen, um endlich in Ruhe gelassen zu werden. Dabei ist klar, wenn ich darüber rede, ich glaube uns allen ist klar, dass nur die Überzeugung, die Entscheidung, die aus der inneren Überzeugung kommt, wirklich über Jahre hält. Das ist keine besondere Erkenntnis der Kirche, sondern es ist einfach eine vielfach untersuchte Tatsache. 1959 zum Beispiel haben Leon Festinger und James Carlsmith an der Stanford Universität Versuchspersonen eine stundenlange öde Doppelaufgabe machen lassen. Ich wäre verrückt geworden, wenn ich die hätte machen müssen. Also, sie haben einfach Menschen dazu gebracht, Spulen, so große Spulen, auf ein Tablett zu legen, bis das Tablett voll war und wieder abzuräumen. Stundenlang. Und nachdem die Aufgabe beendet war, haben sie Leute ein Tablett mit Stiften gegeben und sie sollten einfach jeden Stift eine Viertelumdrehung weiter drehen. Stundenlang. Alter, ich wäre echt verrückt. Also, genau. Danach, und das ist jetzt das Entscheidende, sollte jede Person der nächsten wartenden Person erzählen, die Aufgabe sei interessant gewesen. Also ihr dreht da stundenlang, räumt Spulen rauf und dreht Stifte und danach kommt da jemand in den Raum, ihr wisst genau, was den erwartet und ihr sollt sagen, hey, die Aufgabe, die du da hast, voll super. Eine Lüge, würde ich sagen. Jetzt kommt das Entscheidende. Der einen Hälfte der Versuchsgruppe gab man dafür $1, der anderen 20. Am Schluss hat man tatsächlich dann alle gefragt, wie interessant sie die Aufgabe wirklich fanden, also hinterher. Die Gruppe mit $20 sagte, das, was ich sagen würde, ey, das war todeslangweilig, ich wäre fast verrückt geworden. Was sagte die Gruppe mit $1? Sie sagte, ach, die Aufgabe fand ich eigentlich ganz interessant. Wie kommt das? Beide Gruppen hatten dieselbe Stunde mit denselben Spulen und Stiften hinter sich. Der Unterschied lag tatsächlich in dem eigenen Erklärungsgrund, den jede Gruppe für die eigene Lüge brauchte. Die $20, die waren Grund genug, ehrlich sein zu können. Ey, ich habe da halt eine Aufgabe gemacht, aber wenigstens habe ich $20 dafür bekommen. Der eine Dollar, da reichte der äußere Grund nicht, um zu erklären, ey, ich habe jetzt hier gerade echt 2 Stunden meines Lebens verschwendet, sondern das Innere hat dafür gesorgt, dass sie gesagt haben, es muss einen anderen guten Grund dafür geben, dass ich mich hier in diese blöde Aufgabe gebe. Das heißt, die haben tatsächlich gesagt, nö, eigentlich, das waren keine 2 verschwendeten Stunden meines Lebens, das war super. Vielleicht habe ich gar nicht, das war vielleicht ganz gut, vielleicht war die Aufgabe wirklich nicht so schlecht. Äußere Einflüsse beeinflussen, wie wir Dinge sehen. Festinger und Carl Smith haben nur diesen einen Moment gemessen. Was mit der Motivation passiert ist, wenn der äußere Anreiz später verschwindet, zeigt eine andere Studie. Weil das ist ja auch interessant. Viele Menschen haben sich bei der Predigt der Hölle haben die Arme gehoben, aber das hat nicht gehalten. Warum eigentlich nicht? Eine andere Studie aus der Psychologie. 1973 haben Lepper, Green und Nisbet Kindern, die gern malten, ein Zertifikat für ihre Zeichnung versprochen. Cool, ne? Wenn das Anerkennung bekommt, dass man malt. Und sie bekamen es auch, wie zugesagt. Das heißt, Kinder haben sich hingesetzt, eine halbe Stunde gemalt, es gab ein Zertifikat, wie schön sie gemalt haben. Aber 1 bis 2 Wochen später, in einer ganz normalen freien Spielzeit, ohne jeden Bezug zum Zertifikat, interessanterweise, malten genau diese Kinder nur halb so viel aus eigenem Antrieb wie Kinder, die nichts oder eine unangekündigte Überraschung bekommen haben. Genau das ist der Punkt, um den es sich heute dreht. Je mehr ein äußerer Grund für eine Entscheidung sorgt, ob Druck oder Belohnung, desto weniger muss ein Mensch sie für sich selbst erklären und annehmen. Bei Festinger und Carl Smith waren es die $20, bei Lepper, Green und Nisbet der Preis. In beiden Fällen gilt dasselbe. Wenn sich ein Mensch nie selbst erklärt hat, wenn er nie selbst eine Sache durchdrungen hat, wenn er nie selbst eine Entscheidung getroffen hat, wo er Nein und Ja sagen kann, dann trägt ihn das nicht mehr, wenn der äußere Grund weg ist. Die Frage für uns als Gemeinde, als Einzelpersonen, als Jesus-Nachfolger, die andere Menschen zu Jesus bewegen wollen, ist also nie nur, ob wir jemanden bewegen können, das können wir nämlich fast immer mit Druck oder Belohnung. Wenn du nur oft genug einen Menschen belohnst, sind wir leider auch Menschen wie die Pavloschen Hunde. Wir nehmen das an. Wenn du nur lange genug über die Hölle predigst, werden Menschen Entscheidungen treffen, weil sie eben irgendwann so viel Angst vor der Hölle haben, dass es ihnen gar nichts mehr anderes übrig bleibt. Die Frage ist aber noch, ob diese Entscheidung wirklich trägt und ob sie noch da ist, wenn sowohl Belohnung als auch Druck verschwunden sind. Die Menschen, die an dem Abend, wo ich war, die Hand gehoben hatten, hatten einen sehr guten äußeren Grund dafür, eine Entscheidung zu treffen. Die eindringliche Predigt, das Bild der Hölle, das gerade noch im Raum stand, die anderen Hände, die um sie herum schon oben waren. Diesen Grund mussten sie sich nicht selbst suchen, er lag ihnen unübersehbar vor Augen. Aber bei den meisten war das genau später das Problem. Ohne die Predigt, ohne das Bild der Hölle, ohne die anderen Ränder ringsum war der Grund weg. Und mit ihm auch die Entscheidung, auf die das Ganze aufgebaut war. Die entscheidende Frage ist doch, was hätte dafür sorgen können, dass aus diesem Abend etwas wird, das bleibt. Die Antwort kommt gleich, wenn wir uns ansehen, was am Fluss von Philippi passiert ist, Bibeltext. Vorher aber vielleicht noch ein Zwischengedanke, den es braucht. Man könnte aus dem bisher Gesagten auch den falschen Schluss ziehen, nämlich dann lieber gar nichts mehr zu sagen, dann kann wenigstens niemand unter Druck geraten. Ich finde, das ist derselbe Fehler. Denn wer Menschen nie vor eine Entscheidung stellt, der wird auch nie eine Entscheidung kriegen. Von alleine treffen wir Menschen keine Entscheidung. Auch das ist psychologisch belegt. Und damit ist auch nicht gesagt, dass wir nicht mehr mit Nachdruck reden dürfen. An Pfingsten ruft Petrus der versammelten Menge zu: Lasst euch retten. Das ist keine sanfte Einladung. Und trotzdem bittet er darum, sich retten zu lassen. Er stellt die Konsequenzen dar, aber als freie Entscheidung. Die Frage ist also nicht nur, wie wir reden, sondern ob wir glauben, dass alles an unserem Reden hängt. Und ich habe manchmal das Gefühl, bei dem Thema Evangelisation denken wir Menschen das manchmal. Alles hängt daran, wie wir die Worte wählen, wann wir Menschen ansprechen, wie wir Menschen ansprechen, auf welche Art und Weise wir Menschen ansprechen. Und wenn wir nicht reden, dann ist das immer eine verpasste Chance, dass Menschen hätten Jesus kennenlernen können. Wer das glaubt, setzt nicht nur den anderen unter Druck, sondern sich selbst gleich mit. Und das wird ganz deutlich, wenn wir in die Bibel schauen. Ich lese eine Bekehrungsgeschichte aus Apostelgeschichte 16, die Verse 11 bis 15. Dort wird berichtet, wie Paulus auf Missionsreise ist, wir nennen es auch Missionsreise, und er begegnet dort einer Frau. Von Troas aus setzten wir auf dem kürzesten Weg nach Samokrate über. Einen Tag später erreichten wir Neapolis. Von dort gingen wir nach Philippi. Das ist eine bedeutende Stadt in einem Teil Makedoniens und eine römische Kolonie. In dieser Stadt blieben wir einige Zeit. Am Sabbat gingen wir durch das Stadttor hinaus an den Fluss. Wir nahmen an, dass dort eine jüdische Gebetsstätte war. Wir setzten uns und sprachen zu den Frauen, die an diesem Ort zusammengekommen waren. Unter den Zuhörerinnen war auch eine Frau namens Lydia. Sie handelte mit Purpurstoffen und kam aus der Stadt Thyatira. Lydia glaubte an den Gott Israels. Der Herr öffnete ihr das Herz, sodass sie den Worten von Paulus aufmerksam zuhörte. Sie ließ sich taufen, zusammen mit ihrer ganzen Hausgemeinschaft. Danach bat sie: Wenn ihr überzeugt seid, dass ich wirklich an den Herrn glaube, dann kommt in mein Haus, ihr könnt bei mir wohnen. Sie drängte uns, die Einladung anzunehmen. Paulus, Silas, Timotheus und Lukas kommen nach Philippi, einer römischen Kolonie in Mazedonien. Für eine Synagoge fehlten dort offenbar die 10 jüdischen Männer, die man dafür braucht. Also früher war es so, man konnte nur eine Synagoge aufmachen, wenn es 10 jüdische Männer gab. Die Reisegruppe geht also am Sabbat stattdessen vor das Stadttor an den Fluss, wo sie eine Gebetsstätte vermutet. Dort treffen sie auf eine Gruppe Frauen. Eine von ihnen heißt Lydia, Purpurhändlerin aus Thyatira, eine, die Gott bereits anbetet. Was wissen wir über Lydia? Purpur war im ersten Jahrhundert eines der teuersten Güter überhaupt. Wer damit handelt, ist keine Frau ohne Option, sondern eine taffe Geschäftsfrau mit eigenem Einkommen, eigenem Haus und, wie sich gleich zeigt, auch mit der Autorität, und damals galt es als Autorität, andere unter ihrem Dach aufzunehmen. Gastfreundschaft war nicht allen Menschen vorbehalten, zumindest nicht so, mehrere unter ihrem Dach aufzunehmen. Und sie sucht schon, bevor Paulus den Mund aufmacht. Wir lesen, eine Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt, die Gott anbetete, hörte zu. Und deren Herz tat der Herr auf, dass sie Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. In diesem einen Vers stehen drei Handlungen, die für uns ganz wichtig sind. Das erste ist, Paulus redet. Das griechische Wort für sein Reden am Fluss ist dasselbe, was Lukas benutzt, wenn Paulus in der Synagoge von Thessalonich, auf dem Areopag in Athen oder sonst wo eintritt. An dieser Stelle steht Dialegomai. Da müsste es bei uns schon ein bisschen klingeln, weil wir ein deutsches Wort häufig benutzen, was dem ähnlich ist. Dialegomai, Dialog. Es ist also ein Gespräch. Es ist kein Vortrag ohne Widerspruch. Paulus sagt, was er zu sagen hat, und lässt Raum für die Antwort der anderen Seite. keine Höllenpredigt und auch keine Belohnungspredigt. Es ist ein Gespräch, in dem Paulus seine Sicht auf die Welt und auf den Glauben und auf Gott den Menschen weitergibt, aber Raum lässt, um die anderen mitzunehmen. Das Zweite, der Herr öffnet. Hier fängt die Antwort auf die Frage von vorhin an, warum die Entscheidung von Lydia, und wir werden das sehen, eine ist, die auch wirklich trägt. Nicht Paulus öffnet. Nicht die gute Predigt von Paulus öffnet das Herz von Lydia, sondern der Vers sagt ausdrücklich, wessen Werk das Öffnen ist. Und er sagt es genau an der Stelle, wo man am ehesten den Redner loben würde. Also der Vers würde anders lauten, und Paulus predigte und daraufhin entschied sich Lydia für Jesus, weil seine Worte so gewaltig und wahr waren. Das steht da aber nicht. Es steht da, Lukas lobt Paulus nicht für sein Argument, sondern er nennt den, der das Herz tatsächlich geöffnet hat. Und das ist Gott selbst durch den Heiligen Geist. Und was hier aufgeht, war vorher nicht leer. Lydia betet schon am Fluss, bevor die vielen überhaupt ankommen. Der Herr öffnet keine Tür, die es vorher nicht gab, sondern er öffnete eine, an der vorher schon jemand stand. Und das ist das, was wir in Offenbarung lesen. Und das gilt für jeden Menschen. Das gilt nicht nur für Menschen, die schon Schritte im Glauben gegangen sind. Jesus Christus sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Allen Menschen, denen wir begegnen, gilt das. Jesus ist schon da, bevor wir ihnen begegnen. Das Öffnen dieser Tür liegt aber nicht in unserer Hand. Gott ist längst am Werk, bevor wir den Mund aufmachen. Und so kommt es zu dem, was wir uns wünschen für Menschen, nämlich dass eine Entscheidung fällt. Und das ist das Dritte, Lydia entscheidet. Nicht Paulus entscheidet, auch der Heilige Geist entscheidet nicht, sondern das, was der Heilige Geist bewirkt, ist die Entscheidung in Lydia. Über Lydia steht da, dass sie Acht gibt. Das ist eine Aufmerksamkeit und ein Abwägen, nicht eine Ohnmacht. Sie hört zu und was sie hört, überzeugt sie selbst. Wir lernen, die Entscheidung bleibt bei dem, der zuhört. Und das ist kein Mangel und das ist nicht falsch, sondern das ist genau richtig so. Und wir lesen dann in Vers 15 über sie, schwierige Stelle für uns Baptisten, weil da ist wieder das ganze Haus, was getauft wird, Nebenanmerkung. Sie lässt sich taufen mit ihrem ganzen Haus. Und dann fordert sie Paulus und die anderen geradezu auf, bei ihr zu wohnen. Im Text steht ein Wort, das eher drängen heißt als bitten. Die vorher zu nichts gedrängt wurde, drängt die anderen hereinzukommen. Die Frau, die eben noch zuhört und überzeugt wurde, drängt jetzt. Aber das Entscheidende bei Lydia ist, dass wir später über sie lesen, was in ihr passiert ist. Es ist kein Glaube, der aufgrund eines Drucks oder einer Belohnung entstanden ist. Es ist ein geistliches Geschehen, in der Paulus seinen Dienst getan hat und der Heilige Geist seins dazu getan hat und Lydia eine Entscheidung getroffen hat. Und dieser Glaube, der hält. Wir lesen später in Vers 40, nachdem Paulus und Silas ins Gefängnis gekommen waren, Erdbeben, Wache, die sich bekehrt, ganz viel passiert dazwischen. Was machen sie als Erstes? Sie gehen zuerst zu Lydia zurück. Und sie treffen dort nicht nur Lydia, sondern noch viel mehr Geschwister im Glauben. Ihr Haus ist längst ein fester Ort für die junge Gemeinde geworden. Jahre später schreibt Paulus genau an dieser Gemeinde in Philippi einen seiner wärmsten Briefe und dankt gleich im ersten Kapitel eigentlich indirekt Lydia für eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tage an bis jetzt. Vom ersten Tag an diesem Fluss, als Lydia diese Entscheidung trifft. Nächste Folie gerne. Paulus beschreibt an einer anderen Stelle, wie er seine Aufgabe versteht. Da wir nun wissen, dass der Herr zu fürchten ist, suchen wir Menschen zu überzeugen. Jetzt kann man ja wieder denken, Matthias, jetzt die Bibel spricht wieder gegen dich. Überzeugen, da ist wieder dieses Überzeugen. Ja, überzeugen, aber nicht überwältigen. Im griechischen Text, sorry für das viele Griechisch heute, steht pathomen, überzeugen. Das ist dieselbe Wurzel wie pistis. Wer meinen Predigten ein bisschen aufmerksam zuhört, der weiß, dass ich schon häufiger gesagt habe, was Pistis heißt. Das ist das Wort für Glaube und Vertrauen. Und ausdrücklich nicht das Wort, weil dafür hat das Griechische 5 andere Wörter, für zwingen. Und auch die Furcht in diesem Satz, man könnte ja merken, da wir nun wissen, dass der Herr zu fürchten ist, das ist nichts, was dem Zuhörer gehört, sondern Paulus selbst. Seine eigene Erkenntnis von Gott, seine eigene Rechenschaft vor Gott. Nicht Höllenangst, mit der man anderen zur Entscheidung drängen könnte. Das wäre wieder Druck, nur mit einem anderen Wort. Und zwei Verse weiter schreibt derselbe Paulus im Korintherbrief: So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt und wir bitten an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Ich liebe Paulus. Er ist ein ernsthafter Jesus-Nachfolger. Er hat eine ernsthafte Geschichte mit dem Glauben. Und ein Botschafter, der eine ernsthafte Geschichte, einen ernsthaften Glauben hat, überbringt eine Botschaft auch mit vollem Ernst. Er kann sie nicht abschwächen und er darf sie nicht verschweigen. Aber Paulus weiß ganz genau aus seiner Geschichte mit Gott, dass er sie auch nicht für andere leben kann. Die Antwort gehört den anderen. Er lädt ein, er versucht zu überzeugen, er geht in Dialogomai, er geht in Gespräche, aber er weiß, die Entscheidung bei dem anderen, sie muss ernsthaft sein. Was da am Fluss von Philippi mit der Lydia passiert ist, ist vielleicht die Kehrseite der Medaille von dem, was am Abend in der Halle, wo ich war, nicht ausgereicht hat. Bei Lydia geht keine Hand zuerst hoch, weil andere schon oben sind. Es gibt kein Reden, keine große Predigt über die Hölle, dem sie folgen kann oder nicht. Sie hat ein offenes Herz, das nicht der Prediger herbeigeführt hat, und eine Antwort, die sie mit sehr viel eigenem Nachdenken gab. Sie gab Acht. Sie gab nicht einfach nach. Deshalb wird aus ihrem Glauben ein Haus, das in dem Jahre später noch Gemeinde zusammenkommt. Was an jedem Abend in der Halle begonnen hat, war deshalb nicht wertlos oder falsch gemeint. Bei den meisten ist daraus nur nichts geworden, das genauso lange trägt. Und der Grund liegt in der Angst, mit der es angefangen hat. Wer aus Angst vor der Hölle die Hand hebt, bekommt seinen Grund von außen geliefert, genau wie die 20 Dollar oder das versprochene Zertifikat. Die Angst ist der Grund. Er muss sich nicht mehr selbst fragen, warum er das tut. Und was er sich nie selbst erklärt hat, das trägt nicht, sobald die Angst nachlässt. Im Moment ist das große Thema Dekonstruktion in Deutschland ganz groß. Menschen, die früher in Freikirchen waren und ihren Glauben dekonstruieren. Viele verlieren dabei ihren Glauben. Auffällig ist, dass die meisten dieser Dekonstruktionen aus Geschichten kommen, wo Menschen aus der Angst sich für den Glauben an Jesus Christus entschieden haben. Aber Angst trägt den Glauben nicht. Liebe trägt ihn und Freiheit trägt ihn. Eine Begegnung, eine Entscheidung, die ich treffe, nicht weil ich muss, sondern weil ich darf und weil ich kann. Deshalb wird aus Lydias Glauben ein Haus, in dem Jahre später noch Gemeinde zusammenkommt. Glaube entsteht nicht, weil jemand mir nur lang genug vom Himmel oder der Hölle erzählt hat, sondern der Unterschied liegt darin, wer dem Menschen die Möglichkeit gelassen hat, sich selbst die eigene Entscheidung zu bilden. Und diese Möglichkeit schaffen nicht wir mit unserem Reden. Diese Möglichkeit schafft allein der Heilige Geist, wenn er ein Herz öffnet, statt eine Hand zu heben. Nächste Folie gerne. Was bleibt uns also, um das nochmal wirklich auf den Punkt zu bringen, wenn wir Herzen nicht selbst öffnen können? Reden. Das ist unser Job. Das ist unser Job als Kreuzkirche. Reden und handeln, Diakonie. Und so wie Paulus, wir dürfen das mit Ernst tun. Wir sollen das mit Ernst tun, aber natürlich auch mit Freude. Und ohne die Tür selbst aufbrechen zu wollen. Im Deutschen steckt in einem Wort mehr, als man vielleicht beim Sprechen merkt. Begeisterung. Begeisterung trägt Geist wörtlich in sich. Im Griechischen ist es übrigens dasselbe Prinzip. Da heißt nämlich das Wort für Begeisterung, das kennen wir auch, wenn ich euch vorlese, klingelt sofort bei euch, Enthusiasmus. Enthusiasmus. Aus En und Theos, in Gott, heißt das Wort eigentlich von Gott erfüllt. Das, was wir als Begeisterung kennen, heißt im Urtext von Gott erfüllt sein. Zwei Sprachen, 2000 Jahre auseinander, aber dasselbe Wort für dasselbe Gefühl. Und das ist kein Zufall. Unsere Begeisterung für das, was wir glauben, ist nicht eine Technik, die wir an den anderen Mann bringen, mit der wir die Sache an den anderen Mann bringen. Sie ist, wenn sie echt ist, selbst schon ein Zeichen des Geistes der in uns wohnt. Und jetzt müssen wir uns doch eine wirklich ernste Frage stellen. Wenn das unsere Aufgabe ist, dann müssen wir uns diese Frage fallen lassen. Wie begeistert sind wir? Wie begeistert sind wir vom Glauben? Wie begeistert sind wir von Jesus? Wie begeistert sind wir von der Kreuzkirche? Wie reden wir über Jesus, den Glauben und die Kreuzkirche? Ist es ein verschämtes Wegducken? Ist es ein, ach ja, die Kirche, du kannst da mal kommen, aber die Musik ist vielleicht gar nicht so gut und pass auf und die Menschen, die sind super nett, aber wie reden wir über Jesus? Reden wir über Jesus so, dass Jesus unser Leben verändert hat? Oder sagen wir, ja, Jesus, das ist für mich, ja, ich weiß auch nicht so, ja, Jesus, neben vielem anderen in meinem Leben hat er auch noch eine Rolle. Diese Frage müssen wir uns gefallen lassen. Und sie setzt unter Druck, ich bin ganz ehrlich. Aber ich glaube, das ist unsere Aufgabe und das ist auch das, was wir als Kreuzkirche vielleicht neu für uns wiederentdecken müssen. Von den Menschen, die an jedem Abend in der Halle die Hand gehoben haben, ist bei den meisten keine bleibende Entscheidung geworden. Es macht den Abend nicht zu einer Lüge. Ich brauche jetzt die Folie 7, die letzte. Der Prediger hat es ernst gemeint. Es erklärt nur, warum eine gehobene Hand allein nicht trägt. Bei manchen ist trotzdem später, und das ist die gute Nachricht, aus anderen gewichtigen Gründen eine echte Entscheidung für die Nachfolge geworden. Und ich bin froh darum. Sehr liebe Menschen, die ich kenne, die an dem Abend dabei waren, die mittlerweile Jesus nachfolgen. Aber nur eben nicht wegen der Angst und dem Druck. Ich selbst persönlich kenne den Unterschied aus eigener Erfahrung. Ich selbst habe mich bekehrt, nur an einem anderen Abend, Jahre vorher. Auf dem Bundesjugendtreffen in der Messehalle in Offenburg habe auch ich einmal die Hand gehoben. Auch dort haben Prediger leidenschaftlich geredet. Das war ihr Job. Und trotzdem gehörte dieselbe Ambivalenz dazu. Gute Musik, schöne Stimmung, viele andere Jugendliche, die damals ihre Hand gehoben haben, bevor meine eigene hochging. Vielleicht auch derselbe Gruppendruck in jeder anderen Halle wie in jeder anderen Halle mit echter Verkündigung. Bei mir ist daraus trotzdem Glaube geworden, der bis heute steht. Nicht wegen der Musik, nicht wegen den anderen Händen, sondern weil ich danach mit Menschen unterwegs war, die begeistert über ihren Glauben erzählt haben. Ich bin in eine Jugendgruppe gekommen, wo Menschen waren, die begeistert von ihrem Glauben erzählt haben. Ich habe mit Gleichaltrigen Glauben geteilt und erlebt und gelebt und später als Student eine Gemeinde gefunden, in der ich mitgearbeitet habe, statt nur zuzuhören. Der Abend auf diesem Bujo hat nur die Tür aufgestoßen und es waren nicht die Worte des Predigers, sondern es war der Heilige Geist. Getragen hat mich, was danach kam, so wie es in der Apostelgeschichte steht, deren Herz tat der Herr auf, dass sie Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Reden ist unsere Aufgabe, begeistert zu reden. Überreden war es nie. Und deshalb eine Sache für diese Woche. Sag einem Menschen, mit dem du sonst nicht darüber redest, einen ehrlichen Satz darüber, was dein Glaube gerade mit dir macht. Und danach schau, was passiert. Kein Aufruf, keine Karte, keine Überredung, nur ein Satz, der für dein Leben wahr ist, wo du begeistert bist von Jesus Christus. Dann hör zu, was er sagt, und lass den Heiligen Geist wirken. Amen.